SharePoint-Podcast, Ausgabe 423 vom 12.06.2020.
Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Ja, zuverlässig oder unzuverlässig, wie fast jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Hallihallo, herzlich willkommen zur 423. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ja, längere Zeit gab es sie auf diesem Kanal nicht zu hören, aber das hat einfach daran gelegen, dass ich mich in den letzten zwei Monaten aufgrund dieser ganzen, wie heißt es auch, Virenkrise, mehr mit dem Thema Livestreaming und den Möglichkeiten von Video beschäftigt habe. Und da hat definitiv dieser Podcast drunter gelitten. Was aber nicht heißt, dass ich euch heute nicht mal ein Update geben möchte über die Aktivitäten. Wenn ihr mir natürlich auf den anderen Kanälen folgt, wart ihr darüber und seid darüber informiert. Aber diejenigen, die vielleicht nur diesen Podcast hören, haben das noch nicht mitbekommen. Und insofern, hallo, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt bisher die ganze Corona-Pandemie halbwegs gut überstanden, habt euch vielleicht im Homeoffice gut eingerichtet, seid auch mittlerweile wieder auf dem Weg in eine gewisse Normalität. Für mich war ja Homeoffice nichts Neues, ich mache seit über 20 Jahren Homeoffice und trotzdem gab es viele interessante Aspekte, wo man dann mal merkt, unter Last sieht auch die technologische Welt ein bisschen anders aus. Man hat mal Zeit, sich um Dinge zu kümmern, die über Jahre lang liegen geblieben sind und viele neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, und man kann auch sehen, wie sich die ganzen Plattformen weiterentwickeln. Und in diesem Sinne legen wir einfach mal los. Es gab tatsächlich schon einen SharePoint-Podcast 423, den habe ich vor gut zwei Wochen gemacht und habe ihn live gestreamt als Video, weil ich in der im Grunde genommen völlig klar irrigen Annahme war, ich kann so einen Livestream machen. Und anschließend nehme ich einfach mal bloß die Tonspur und butter sie hier in den SharePoint-Podcast-Feed rein und ihr werdet total happy sein mit dem Ergebnis. Zu eurer Freude oder zur Qualität und zum Anspruch dieses Podcasts muss ich sagen, ich habe mir natürlich diesen Livestream dann nochmal angeschaut und genau das war das Problem. Ich konnte euch das jetzt einfach nicht so reinpacken, weil natürlich, wenn man einen Livestream macht und man eine Präsentation aufhat und bestimmte Dinge zeigen kann, dann ist es natürlich im Podcast ein bisschen blöd, wenn ich sage, und jetzt guckt mal hier, wie toll das aussieht. Und insofern ist es, ich sag mal, ein Gespräch, ein Interview, was man über einen Livestream führt, das kann man, glaube ich, ganz gut hier mit einpacken. Aber in dem Moment, wo man auch bestimmte Dinge erklärt und Video-Demos macht, wird das Ganze etwas, passt nicht zum Medium. Also insofern habe ich diese Audiospur dann nicht veröffentlicht und gebe euch jetzt aber trotzdem mal ein Update über die letzten zwei Monate, denn so lange gab es ja hier in dem Podcast nicht zu hören. Also, ich habe viel mit Video gemacht, mit Livestreaming insbesondere. Die Konservenaufzeichnungen sind relativ zurückgegangen. Man hat ja auch gar keine Möglichkeit mehr, irgendwo Live-Interviews zu machen, also Interviews zu machen, aufzuzeichnen. Und insofern passiert alles online. Und und man hat ja auch gesehen, dass in den ganzen User-Groups, die nicht mehr stattfinden, Bewegungen waren, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt alles online. Und da war natürlich die erste Wahl im Office 365-Ökosystem Teams-Meetings zu machen, die dann quasi als User-Groups stattgefunden haben. Konferenzen sind abgesagt worden, fanden dann online statt, auch teilweise mit Teams-Meetings, teilweise aber auch mit Team-Live-Events. Und es war interessant zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Und ich selber habe, wie gesagt, verschiedene Dinge in der Streaming-Welt ausprobiert. Nicht nur hier von meinem Equipment her, angefangen von der neuen Mivo Startcam, vom Stream Deck als Tastenunterstützung, als Tastatur, um bestimmte Prozesse weiterzumachen. Ich habe Software ausgetestet wie Ecamm, insbesondere auch wie StreamYard, werde ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Natürlich ein Greenscreen da, Mikrofone nochmal überarbeitet, geguckt, was mit NDI-Technologie möglich ist, indem man nämlich das Videosignal, was man von einer Kamera oder von einem anderen Rechner bekommt, über Kabel und Ethernet an andere Rechner streamen kann, um dort zum Beispiel Lastverteilung zu machen und so weiter und so fort. Ja, da gibt es eine ganze Menge und insofern empfehle ich euch natürlich auch nochmal diesen Live-SharePoint-Podcast, den Streaming-Variante anzuschauen. Der Podcast ist auf YouTube abgelegt, ist 52 Minuten lang und adressiert auch ein wenig dieses Thema. Und da wir jetzt gerade nochmal bei diesem Livestreaming-Thema sind, ich habe mich auch zusammengetan mit dem Ragnar Heil und Gernot Kühn, weil die beiden auch natürlich massiv im Livestreaming unterwegs sind. Und wir hatten am Freitag vor einer Woche, heute vor einer Woche, jetzt ich zeichne hier heute am Freitag hatten wir das, haben wir einen zweistündigen Livestreaming-Workshop gemacht und haben mal verschiedene Aspekte des Livestreamings erörtert. Auch diese Aufzeichnung ist auf dem YouTube-Kanal von der SharePoint Community online. Und da sind wir mal einfach tiefer eingestiegen. Und gemacht haben wir das über StreamYard. Und ich bin auf diese Lösung gekommen, weil ich finde, dass Teams Meetings, wenn man darüber ein Meetup macht, mittlerweile es ganz gut geht, aber natürlich ist einfach nicht dafür gedacht ist, sondern es fehlen, gerade wenn man so einen etwas gesteuerten Live-Event machen will, fehlen einfach da die richtigen Werkzeuge zu. Und wenn man auf ein Live-Event in Teams umsteigt, also mit der etwas erweiterten Produktionsumgebung, ja, auch das funktioniert, aber auch da hat man so gewisse Einschränkungen, das finde ich in bestimmten anderen Angeboten vielleicht etwas komfortabler und etwas besser und bin dabei auf, wie gesagt, streamyard.com gestoßen. Eine Plattform, die im Prinzip nur über den Browser funktioniert und die super easy zu bedienen ist. Also die ermöglicht auch, bis zu 6 Personen in einen Livestream hineinzuholen und dann über verschiedene Ausspielungsstationen zu publizieren. Also natürlich hauptsächlich über Facebook, über LinkedIn, über Twitch, über Periscope und natürlich über YouTube. Und man kann auch, je nachdem welches Abo man dort abgeschlossen hat, auch an einen RTMP-Server streamen. Und insofern kann man StreamYard de facto auch als ein Frontend für einen Microsoft Stream-Event nutzen. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert recht gut. Warum habe ich diese Plattform, warum finde ich sie so gut? Weil sie gerade für so etwas, wenn man ein paar externe Sprecher mal in seinem Livestream holen möchte und mit ihnen sich austauschen möchte, dann hat man immer das Problem, ja, wie kommen die jetzt rein? Die müssen vor Ort natürlich auch sich entweder über, Teams einwählen oder sie müssen sich über Skype einwählen und so weiter. StreamYard macht das relativ einfach. Ich schicke denjenigen einen Link. Der öffnet diesen Link in seinem Browser, gibt ein, welche Kamera er nutzt, welche Audioquelle er nutzt und gibt noch kurz seinen Namen ein und klickt dann auf bitte dem Broadcast beitreten. Und dann erscheint er bei mir als Producer in sozusagen der Übersicht, dass er quasi Standby ist und ich kann ihn dann einfach mit einem Klick in den Livestream hineinholen. Super easy vom Setup her. Und wenn man mal in die Facebook-Gruppe von StreamYard geht und sich das anschaut, muss man auch sagen, da ist richtig was los. Und die beiden Co-Founder von StreamYard, die machen jeden Sonntag um 6 Uhr abends Seattle-Zeit, sprich 3 Uhr morgens bei uns am Montag, machen die halt immer einen Townhall und erklären dort immer, wie es mit der Plattform weitergeht und beantworten Fragen. Und die haben sich eben zur Aufgabe gemacht, so eine Plattform zu schaffen, die einfach zu bedienen ist und die hat auch nicht so viele Chicky-Micky-Features, sondern sie funktioniert einfach nur so. Klar kann man Overlays machen, klar kann man dort auch einen Screen sharen. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten von der Bildkomposition her. Ich kann Banner einbinden, ich kann Scrolling Text einbinden. So, und damit kann ich eine gute Diskussionsshow machen. Und wenn ihr euch das mal anschaut, wie wir das mit unserem Meet und Stream vom letzten Freitag gemacht haben, dann bekommt ihr auch mal davon Eindruck. Und ich fand das super cool für diesen Anwendungszweck. Und glaube, das ist eine sehr schöne Plattform, die sich auch als recht stabil herausgewiesen hat. Also wir haben 2 Stunden am Stück gestreamt und hatten eigentlich über die Plattform kein Problem, eher über, ich glaube, der Ragnar hat zwischendurch mal Probleme mit der lokalen Einwahl. Aber ansonsten richtig gute Plattform, um sowas zu machen. Und das andere, was ich ausprobiere, und habe ich auch schon hier im Podcast öfter mal erzählt, ist halt die Mac-Lösung eCam. Das ist im Prinzip auch sowas ähnliches wie OBS, also im Prinzip ein Tool, mit dem man auf dem PC oder auf dem Mac Video-Livestreaming produzieren kann, indem man sich verschiedene Screens baut, indem man verschiedene Quellen einbindet und so weiter und so fort. Und eCam macht das halt auf Mac. Und die Software habe ich auch schon seit, oh Gott, ich habe geguckt, seit 3 Jahren oder 4 Jahren, da konnte man die noch für 39 Euro als ein Paket, einmal als App kaufen, fertig. Mittlerweile haben die also auch ein Abo-Modell. Aber mit eCam kann ich halt eben doch viel weitergehend noch Events produzieren. Da kann ich auch mein Stream Deck integrieren, Greenscreen machen. Nur da ist halt die Integration von externen nicht so schön, weil die eigentlich nur über Skype geht und das erzeugt dann auch eine relativ starke Last auf dem Computer und man muss halt mit diversen Dingen arbeiten. Das ist übrigens auch etwas, was mir halt bei StreamYard so gut gefällt. Die Last, die auf dem Computer, mit dem ich streame, erzeugt wird, ist recht gering, weil das meiste halt online erfolgt. Und bei StreamYard sollte man auch noch sagen, wenn ich dann live über die verschiedenen Endpunkte gestreamt habe, nachher kann ich mir den gesamten Stream nochmal als Videodatei herunterladen und dann zum Beispiel auf YouTube oder sonst wo hochladen. Ja, und das ist halt das, was ich in diesem Bereich gemacht habe. Und ich kann jedem empfehlen, da mal ein bisschen reinzuschauen. Ansonsten natürlich auch noch über Equipment ein bisschen geschaut und geguckt, auch was ich jetzt denke. Was wichtig ist, ist, dass man, ich sag mal gut, man beschäftigt sich gern mit der Technik und berichtet auch gerne über Technik. Was jetzt, glaube ich, wichtig ist, dass man auch mal überlegt, wie man Content und Formate aufbaut mit dem Livestreaming. Das hat, glaube ich, die letzten 2 Monate für mich auf jeden Fall gezeigt. So ein klassisches Webinar kann man halt immer noch machen, nur das ist natürlich, ich sag mal, nicht für alle Formate, für alle Dinge geeignet. Insbesondere, wenn man mal in etwas aufgelockerte Form was machen will, dann sind so klassische Webinare, wo man, weiß ich was, sich selbst als Videokamera nur noch unten rechts als Briefmarke einblendet, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und man sieht es ja auch bei Meetups mit Teams mittlerweile, wo man jetzt 9, also 3x3, Teilnehmern auch darstellen kann. Ich denke, da kommt auch so ein bisschen mehr Interaktion und auch ein bisschen, man sieht sich gegenseitig mehr zu tragen. Ich freue mich, dass ich in der nächsten 2 Wochen mal auf 2 Meetups nicht nur so zu Gast bin, sondern tatsächlich auch ein bisschen Vorträge halten möchte. Beziehungsweise ich will ja keinen Vortrag halten, ich werde ein paar Diskussionen gerne anstoßen und möchte gerne interaktiv mit den Teilnehmern auf diesen Meetups diskutieren. Im Schwerpunkt halt über dieses Thema Livestreaming, Medienaustausch, wie können Communities über diese Livestreaming und Teams und ähnliche Formate besser sich austauschen, den Kontakt halten und wie kann man vielleicht neue Formate machen, denn wenn man sich mal anschaut, was in den letzten 2 Monaten oder so an Online-Konferenzen gelaufen ist, dann ja, man hat schon gesehen, verschiedene Sachen werden probiert. Aber im überwiegenden Teil waren das doch, ich sag mal, gestreamte Webinare. Das ist natürlich dann auch schwierig, wenn du dann wirklich so einen 36-Stunden-Marathon hast, wo dann rund um die Uhr Videos ausgespielt werden, dem noch zu folgen, wenn man am Tag schon im Homeoffice, weiß ich was, 6 oder 7 Stunden vorm Bildschirm gesessen hat. Also auch das muss man sich irgendwo mal vor Augen halten. Nichtsdestotrotz, lasst mich zurückkommen zu den Veranstaltungen. Und da ist nicht jetzt am Montag, am 15.06. Das User Group Hamburg Meetup. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich mache einfach mal den Termin auf. Ich habe ihn ja, ihr wisst ja, auf sharepointsocial.de unter Termine findet ihr immer alle User Group Termine, auch die ganzen Online-Termine. Genau, und da wird der Tomislav Karafilov kommen und wird seine Reise rund um Microsoft Stream vorstellen. Also er wird quasi halt Microsoft Stream diskutieren vorstellen. Und ich werde dann im Anschluss daran gerne mal ein bisschen über meine Erfahrung mit dem ganzen Live-Videostream mich äußern und erzählen. Und freue mich darauf, gerne mit den Teilnehmern zu diskutieren. Dieses Meetup findet über Teams statt und am 15.06. um 18 Uhr. Und hier nochmal ein kleiner Tipp, das habe ich auch gesehen. Viele Usergroups, die ihre Online-Meetings machen, machen die Anmeldung über Meetup. Und in der Regel wird der Link zu dem Meetup dann immer in Meetup mit hinterlegt. Wenn ihr mal spontan an so einem Meetup teilnehmen wollt und klickt dann, sagen wir mal, wenn es um 18 Uhr anfängt und sagt, ach, um 18.15 Uhr, ach, ich nehme doch dran teil, klickt darauf, dann ist der Link in Meetup nicht mehr sichtbar und ihr könnt auch diesem Meetup nicht mehr beitreten. Insofern habe ich schon allen Usergroup-Veranstaltern empfohlen, dass wenn ihr einen Meetup-Text, also Meetup-Agenda hinterlegt, einfach den Link zu eurem Teams Meetup einfach mal in die Beschreibung postet, weil dann kann man auch noch spontan dran teilnehmen. So ein kleiner Tipp, was mir echt zwei Meetups einfach nicht ermöglicht hat, dran teilzunehmen, weil ich echt mich spontan entschließen wollte und da gab es keinen Link mehr dazu. Ja, also 15.06. 18 Uhr Office User Group Hamburg Meetup. Und dann werde ich am 25.06. auf dem Microsoft Teams Meetup Berlin auch zu Gast sein und auch dort gerne mal über das Thema Livestreaming mit den Teilnehmern sprechen. Das kann auch ganz interessant werden. Und wie gesagt, ihr könnt euch online dran beteiligen. Ihr müsst einfach nur euch über Meetup anmelden und darauf achten, dass ihr dann jeweils den entsprechenden Link zum Event auch habt. Dann zwischendurch am 17.06. Feiert die User Group, die Office 365 und SharePoint Community in der Zentralschweiz bei der IOZ in Sursee. Die feiert dort, glaube ich, den 58. glaube ich, User Group Treffen. Und auch da werde ich kurz zu Gast sein, beziehungsweise nicht auch, die machen ja mal 2 Stunden von 16 Uhr ab. Und der Joshua Müller, einer Gründer und Eigentümer von IOZ, hat ja schon angekündigt, dass er, ja, dass diese Community sich umbenennen wird. Und es ist eine der ältesten Online-User-Groups, die ich kenne und die vor allen Dingen wirklich konsequent, ich glaube, 4-mal im Jahr jeweils immer ihr User-Group-Meeting machen. Und ich durfte ja auch schon mal dort sein bei einem schönen Event. Ich kann gerne mal ein Foto nochmal posten, da waren wir oben in den Bergen. Ja, war das schön. Ja, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2013 oder so. Das kann auch schon lange her sein. Jedenfalls am 17.06. gibt es diesen Online bei der SharePoint Community in der Zentralschweiz, IOZ, und natürlich auch noch mit ein paar schönen Vorträgen dabei. Und dann am nächsten Tag, am 18.06. von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Dort bin ich mit dabei, wenn hier unser Berliner Partner N-Team seinen alljährlichen Kundenevent, nämlich die Connect, diesmal online macht mit einem Teams Live-Event. Und ja, das wird spannend werden. Das werden gute 4 Stunden mit verschiedenen Themen rund um Microsoft 365 sein, die wir als Live-Event machen. Und definitiv gibt's danach ein How-to und ein Wie ist das Ganze gelaufen? Nicht nur vom Inhaltlichen her, sondern eben auch von der ganzen Abwicklung. Und ich freue mich schon darauf, da am 18.06. mit bei. Ja, neben dem ganzen Videokram gibt's auch mal wieder ein fachliches Webinar mit einem etwas anderen Thema, was vielleicht so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Und das mache ich am 17., das ist auch nächsten Mittwoch, der 17., von 10 bis 11 Uhr zusammen mit der Insight. Und das Thema dieses Webinars ist Backup in der Cloud, ist das nötig? Ja, wir wollen dort mal in 45 Minuten in so einem kleinen Live-Talk über die Notwendigkeiten, die Möglichkeiten des Backups in der Cloud reden. Man denkt ja immer, oh, in der Cloud ist alles gespeichert, gesichert. Aber vielleicht sollte man das nochmal hinterfragen, wie sind die Daten da generell abgesichert, warum sollte ich das da absichern, wie kann ich darauf auf Sicherung zugreifen, welche Sicherungsmöglichkeiten gibt es, wie sehen überhaupt Backup-Szenarien aus, Was wird nicht abgedeckt und wozu brauche ich vielleicht eine Drittanbieterlösung? Das sind so die Themen, über die wir sprechen wollen. Und dazu habe ich bei Insight den Janko Lönnecker und den Oliver Krassel, die beide mit in dieses Gespräch kommen und die ich halt zu diesen Fragen mal befragen werde. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und ihr könnt dran teilnehmen. Am Mittwoch, dem 17. Juni von 10 bis 11 Uhr gibt es halt dieses Thema Backup in the Cloud. Ist das eigentlich noch nötig? Ja, also das die Termine. Ja, ich finde es auch vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung, gerade bei den User Groups. Normalerweise hat man ja, sind die ja immer regional aufgestellt. Das heißt, ich habe, klar, ich war schon mal auf diversen Usergroups über die Jahre. Je nachdem, wenn ich sie mit bestimmten anderen Terminen kombinieren ließ oder ähnliches. Aber jetzt in der, mit online kann man natürlich auch aus der Ferne überall in jede Usergroup mal reinschauen, mal reinhören. Und ja, das ist, hat auch nochmal einen guten, stärkenden Charakter für, sagen wir mal, so Community-Aktivitäten und hält einfach auch in diesen Zeiten, wo man halt auf Social Distancing gehen muss und auf Distanz leben muss, keine In-Persons-Event mehr hat oder noch nicht wieder hat, den Kontakt aufrecht. Also freut mich darüber und wie gesagt, online is a new black. Nee, wie heißt das? Online is a new black? Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, so viel zu den Terminen und Events. So, jetzt gucken wir mal, was ich noch in meinem Themenkatalog habe. Ja, ich wollte euch natürlich ganz gerne noch mal auch inhaltlich ein bisschen hier voranbringen. Denn ich habe ja, wie gesagt, diesen Podcast schon mal als Livestream gemacht und will einfach nur mal kurz die Themen durchgehen, die ich in diesem Podcast, in dem Live-Event besprochen habe. Und zwar waren es mal nicht die Standardthemen wie Teams und so weiter, sondern es gibt natürlich auch im Microsoft-Umfeld noch andere Technologien und Dinge, die passieren und die es ja auch wert sind, einen Blick drauf zu werfen. Und da ist natürlich ganz vorne an immer noch das Projekt Cortex, das Thema Wissensmanagement mit Hilfe von künstlicher Intelligenz im Microsoft-Umfeld. Das war ja vor einem halben Jahr auf der Ignite damals ganz groß angekündigt werden, hat eine ganze Menge Hurra erzeugt. Und ich muss auch sagen, mich hat es auch von Anfang an die Idee und wie das aufgebaut ist, sehr positiv gestimmt. Und da ist in der Zwischenzeit einiges geschehen und es gab jetzt auf der Bild einen schönen Vortrag von Naomi Moneypenny, die Produktmanagerin dafür ist, die einfach mal so einen aktuellen Stand für Projekt Cortex gezeigt haben. Und insbesondere, also klar ist es, man wird das ganze Thema Metadatenmanagement noch auf einen anderen Bereich stellen können. Für alle, die es Cortex sich noch nicht angeguckt haben, vielleicht mal zwei, drei Worten ungefähr so, was das ist. Zum einen gibt es dort die Möglichkeit, oder ich sag mal so, wie sieht es aus, wenn man mit Projekt Cortex arbeitet? Ich bin in der E-Mail, da ist ein Begriff drin, eine Abkürzung, die ich nicht kenne und die ist einfach mit einem farblich hinterlegt. Ich klicke rauf, ich bekomme eine sogenannte Topic Card eingeblendet. In der Topic Card steht dann drin, was der Begriff bedeutet, wer damit arbeitet, wer dafür Ansprechpartner wäre, was es für Dokumente dazu gibt. Also alle hilfreichen Informationen, die mir in dem Moment die richtige Information bringen, um Erklärung zu bekommen, was hinter dem Begriff steht. Diese Topic Card funktioniert dann eben auch auf einer Webseite, die funktioniert auch in Word, die funktioniert halt in übergreifend über die gesamte Microsoft 365 Palette kann diese Topic Card dann eingeblendet werden. Die Topic Karte selber wird über AI erzeugt, das heißt im Hintergrund läuft der Microsoft Graph und auf Basis dieses Graphen und der entsprechenden Erkenntnisse und Auswertung, die die KI machen kann, wird halt diese Topic Card generiert. Zu dieser Topic Card existiert auch eine Topic Page, das ist eine Webseite, wo dieser Begriff auch nochmal auftaucht und dann eben, dass er auf einer kompletten Webseite eingeordnet ist. Und auch da findet man die Informationen, die Hintergrundinformationen, die Produktbeschreibung. Man findet eine Übersicht aufgrund, was für Begriffe der Microsoft Graph mit anderen Graphen noch, mit anderen Begriffen zusammenpacken möchte, wie man also dort Verbindungen herstellt, wie die auch miteinander verknüpft sind. Da gibt es eine schöne Visualisierung. Auch eine coole Sache. Ja, und dann gibt's halt die Knowledge Center, wo das Ganze dann nochmal übergreifend geordnet wird, themenbasiert. Ja, und das ist, und das Ganze basiert eben von der Oberfläche her auf SharePoint. Das heißt, ich kann so eine Topic Page, die mir im Grunde genommen die AI erzeugt hat, kann ich als Knowledge Manager, der quasi für die Bearbeitung dieser Seite zuständig ist, kann ich bearbeiten, kann draufklicken und kann dann mit meinen SharePoint-Kenntnissen Zusatzinformationen eingeben, andere Webparts hinzufügen und so weiter und so fort. Das ist richtig cool, weil zum einen ist es komplett in die Oberfläche integriert und hier kommt Künstliche Intelligenz zum Tragen, aber ich kann sie mit Knowledge Manager, kann sie auch mit Menschliche Intelligenz ergänzen und hier eine Verknüpfung zustande bringen. Das gefällt mir sehr gut vom Ansatz her und so wie das bisher weiterentwickelt worden ist, ist das auch eine richtig coole Sache. In Zukunft wird es weitere Sachen gehen. Das ganze Thema Metadatenmanagement ist in diesem Zusammenhang auch überarbeitet worden. Es gibt jetzt auch eine entsprechende Managed-Site, also die Seite, wo man die Taxonomies bearbeiten kann, ist basiert jetzt auch auf SharePoint, viel besser organisiert. Also da passiert eine ganze Menge. Und das Zweite, was Projekt Cortex macht, ist, dass es halt ein Tool hat, mit dem ich Formulare erkennen kann, mit dem ich Computer Vision machen kann, mit dem ich Power Automate einbinden kann. Das Beispiel, was wir immer schon gesehen haben, ist, okay, wir haben 15 Rechnungen, wir gehen mal in die Oberfläche, lassen mal den Assistenten bei Project Cortex drüber laufen, den Power AI Builder rübergehen. Der analysiert diese Formulare, erkennt bestimmte Felder und ich kann dann sagen, okay, das ist das Rechnungsfeld, das ist das Datumsfeld, das ist das Anschriftsfeld. Das wird praktisch, das lernt das System. Ich kann es einer Dokumentbibliothek zuordnen und wenn ich später neue Rechnungen, die dem gleichen Format entsprechen, habe und sie quasi in die Bibliothek reinziehen, dann werden die automatisch erkannt, gescannt und die Spalten in dieser Bibliothek werden automatisch mit den entsprechenden Begriffen aufgefüllt, die aus diesem Dokument extrahiert worden sind. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft unbedingt, aber dieses System, dieses Power AI-Bilders kann man, geht noch einen Schritt weiter, denn es lässt sich auch unstrukturierter Text oder halbwegs unstrukturierter Text damit verarbeiten. Und ich empfehle euch mal den Podcast oder beziehungsweise den Vortrag von Naomi Moneypenny sich anzuschauen. Da kriegt ihr in 20 Minuten einen wirklich sehr guten Überblick darüber, wie auch so der aktuelle Bearbeitungsstand ist. Das Ganze kann man noch mit Power Automate verknüpfen. Es gibt, wird APIs dazu geben. Und ja, ich glaube, das ist eine richtig spannende Sache, die uns im nächsten Geschäftsjahr von Microsoft, was ja schon in 2 Wochen beginnt, definitiv noch ausführlich beschäftigen wird, weil Microsoft, glaube ich, da sehr viel drauf liegt. Und es ist ein gutes Beispiel, wie Künstliche Intelligenz tatsächlich auch helfen kann. So, wie gesagt, ihr könnt euch den Beitrag von Naomi angucken oder ihr könnt euch auch den 423er Podcast als Livestream angucken. Da habe ich das auch nochmal ausführlicher erläutert und mit ein paar Slides unterlegt. Nächster Punkt, Microsoft Lists war ja angekündigt, ist angekündigt und vorgestellt. Und auch das finde ich eine interessante Sache. Microsoft List basiert im Grunde genommen auf SharePoint List, aber zieht das nochmal so als eigene App und als eigene Funktion heraus, dass ich quasi sage, ich brauche jetzt mal eine Liste als Datenspeicher für eine bestimmte Aufgabe und ich muss jetzt nicht das in irgendeine SharePoint-Seite packen, sondern ich erzeuge einfach mal eine Liste, die wird schon irgendwo hingepackt und kann dann mit dieser Liste arbeiten, mit einer entsprechend modernen Oberfläche, wird auch eine App dazu geben. Ja, ist auch nochmal eine Flexibilisierung, wie ich die Plattform online, die einzelnen Bausteine entsprechend nutzen kann. Gibt es im Moment, glaube ich, noch gar nicht so als Beta-Version oder so weiter. Wird irgendwann kommen, da muss man sich das mal genauer anschauen, wie das Ganze funktioniert. So, ja, das waren eigentlich so die beiden Hauptthemen, die wir dann haben wir noch ein Interview mit der Nicole, habe ich noch ein Interview gemacht mit der Nicole Enders. Das war auch eine der letzten Veranstaltungen, die wir, wo wir uns noch tatsächlich persönlich treffen konnten, nämlich auf dem SharePoint Saturday in Bremen. Ende Februar, da hatte ich die Gelegenheit mit der Nicole zu sprechen und auch das könnt ihr euch gerne im Video anschauen. Es ging dort mal über die Unterschiede zwischen Teams und Yammer aus ihrer Sicht heraus. Sie ist ja auch eine Buchautorin, die schon regelmäßig in Büchern über Office 365 publiziert hat und auch Sprecherin auf verschiedenen Veranstaltungen, kann ich euch nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen. So, ja, das war eigentlich mal eine kurze und knappes Lebenszeichen hier im Podcast. Ich grübel tatsächlich darüber nach, wie weit dieser Podcast eigentlich noch, ja, wie weit ich den noch vernünftig so bedienen kann wie in der frühen Zeit, weil natürlich dieses Thema Video einfach mehr, einfach nochmal eine größere Herausforderung ist. Ich glaube, die Podcast-Formate sind sie ausdiskutiert? Nein, es gibt, wir können jetzt hier noch so eine Crime-Serie machen, wir können hier irgendwelche Fünferfolgen machen, wir können Interviews machen, aber Interviews gehen heute eben auch besser noch mit Video. Und in Livestreaming kann man wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe noch ein paar gute Ideen, hoffe ich jedenfalls, dass es gute Ideen sind. Lasst euch überraschen, was demnächst kommt. Insofern erstmal danke fürs Zuhören. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich erzählen wollte irgendwie? Nein. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Shownotes immer auf sharepointpodcast.de. Schaut euch die Videoversion an. Ich freue mich gerne über euer Feedback und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grech.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Auf Wiedersehen, ja.